Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Es war nicht nur frech und dreist, es war auch, wie ich finde, verachtenswert.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Paradies für Steuerhinterzieher. Heute geht es ins Eingemachte, denn heute dreht sich alles um unseren Bundeskanzler Olaf Scholz und wie er in den Cum-Ex-Warburg-Skandal verwickelt ist. Ich würde sagen, es waren ziemlich erfolgreiche Wochen für Cum-Ex und für die Öffentlichkeitsarbeit und vielleicht auch für die Wahrnehmung von dem Thema. Denn es gab viele neue Entwicklungen. Yannick, möchtest du uns was dazu erzählen?
Liebend gerne. Willkommen zurück auch von mir. Das große Thema, das durch die Medien gegeistert ist, war im Prinzip die Aufarbeitung, würde ich sagen, durch Jan Böhmermann im ZDF mit der Leiche im Keller von Olaf Scholz, wo nichts großartig Neues bei rumgekommen ist, aber was natürlich klasse ist, zu sehen, dass das Thema auch nochmal einer viel größeren Öffentlichkeit präsentiert wurde, als wir das sonst so hinkriegen. Ansonsten gab und gibt es zwei Theaterstücke noch in Hamburg, nämlich das Publikum Ex, das sogar im Rathaus aufgeführt wurde, also im Hamburger Rathaus, da im Tatort sozusagen. Und dann das Schauspiel Die gläserne Stadt im Schauspielhaus mit der berühmten Schauspielerin Lina Beckmann unter anderem. Und da gibt es auch tatsächlich noch Aufführungen, falls es euch interessiert. Und als letztes ein spannendes Projekt vom WDR, wurde nämlich ein Rap-Video, also ein Rap-Lied samt Video produziert mit dem Rapper Keyshot. Zu, also Cum-Ex generell, aber wo explizit auch Scholz und Olearius angesprochen werden. Und davon spiele ich euch jetzt mal ein paar Sekunden ein.
Okay, der Warburg-Bank wurde sehr viel Geld aus Cum-Ex erlassen, das eigentlich hätte fließen müssen in die Steuerkassen. Und das, nachdem deren Chefs ein paar Mal mit ihnen reden.
Es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben.
Ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt.
Da habt ihr das Rap-Lied gehört zu Olaf Scholz, wo die Basics erklärt wurden. Und wir steigen jetzt gleich ein bisschen tiefer ein. Aber bevor es ins Inhaltliche geht, einmal nochmal kurz vorweg. Falls ihr jetzt Namen hört von Leuten oder Behörden, die euch nicht ganz klar sind, dann hört gerne auch nochmal in unsere Pilotfolge rein. Da erklären wir alles zu den Grundlagen, den grundlegenden Akteuren und so weiter und so fort. Aber damit genug der Vorrede. Vivian, lass doch mal einsteigen.
Genau, lass mal einsteigen. Wir haben uns überlegt, was wir euch heute auf den Weg mitgeben wollen. Und zwar ist das unsere Hauptthese. Und zwar, dass Scholz auf Veranlassung von Herrn Olearius, dem Mitbankeigentümer von Warburg, aktiv in den Entscheidungsprozess der Finanzverwaltung eingegriffen hat. Wir haben, das müssen wir auch ganz am Anfang einmal sagen, wir haben keine Smoking Gun. Das bedeutet, es gibt kein Dokument oder keine Dokumente mit Anweisungen von Scholz für irgendwen. Weder für die Finanzverwaltung noch sonst wen. Aber was ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Indizien für seine aktive Einflussnahme. Wir haben diese Indizien in unserem Zwischenbericht des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses zusammengefasst. Und möchten heute das erste Kapitel einsteigen, und zwar in die aktive Einflussnahme von Olaf Scholz. Besonders wenn wir uns die enge Timeline, also die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse ansehen, gibt es sehr viele Indizien, die auf eine Einflussnahme hindeuten.
Genau, und wir wollen euch heute ein paar dieser Timelines mal näher bringen zu bestimmten Punkten eben in diesem Jahr 2016 unter anderem. Und ich würde mal einsteigen mit der ersten. Noch einmal vorweg, das große Datum ist der 17.11., der 17. November 2016, wo diese Verjährungsentscheidung schlussendlich getroffen wurde. Und bei unseren ersten Timelines dreht es sich so ein bisschen um den Vorlauf dazu. Wie kam es überhaupt dazu? Und die erste, über die ich jetzt sprechen werde, ist eine, die medial unserer Meinung nach noch ziemlich unterbelichtet ist. Medial geht es immer um die Treffen zwischen Scholz und Olearius, also dem Bankeigentümer. Kommen wir auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber vorher, vor dem ersten Treffen noch, gab es schon ein Treffen von Olaf Scholz mit einem Gesandten der Warburg Bank, nämlich dem SPD-Politiker im Ruhestand, der jetzt aber für die Warburg Bank arbeitet, Alfons Pawelczyk. Der ging nämlich am 4. August zu Olaf Scholz. Und da gab es auch einen kleinen Vorlauf, wo ich jetzt ein bisschen aus den Tagebüchern von Olearius zitiere. Nämlich am 2. August schreibt er ins Tagebuch, Herr Pawelczyk kümmert sich um einen Termin bei Bürgermeister Scholz. Dann am 3. August, am Tag danach und am Tag vor dem Treffen, ich zitiere wieder, mit Herrn Pawelczyk spreche ich den Besuch bei Herrn Scholz planerisch durch. Pawelczyk will, dass Scholz die Sache in die Hand nimmt. Scholz geht Ende der Woche in Urlaub, ich habe Dampf gemacht und die uns drohenden Gefahren geschildert, um möglichst vor dem Termin am 31. August eine Klärung bei der Betriebsprüfung erreicht zu haben. Also, Olearius wünscht sich von Scholz eine Klärung bis zum 31.8. So, am 4. August kommt es dann jetzt tatsächlich zu dem Treffen, das sie vorher planerisch durchgegangen sind. Und ich zitiere wieder aus dem Tagebuch. Am Donnerstag, den 4. August, berichtet Herr Pawelczyk vom Gespräch mit Herrn Scholz. Der geht der Sache nach. Man hat gerühmt, dass die Bank für die Stadt vieles getan habe und wer ihr Beistand gegeben habe. Die Allbedürftigkeit ist bekannt. Es kann sich die Notwendigkeit ergeben, Scholz im Urlaub aufzusuchen. Also, der geht der Sache nach. Und auch wenn dann nicht ganz klar ist, ob das jetzt Scholz selber gesagt hat oder ob das eine Interpretation von Pawelczyk ist, man könnte Scholz sogar im Urlaub ansprechen, weil die Sache so wichtig ist. Ja? So, das heißt, Scholz geht der Sache nach, nachdem Olearius sich gewünscht hat, eine Klärung bis zum 31. August zu haben. Was passiert dann kurz vor dem 31. August? Da haben wir die wichtige Finanzbeamtin, die Chefin der Betriebsprüfer, Frau Daniela Petersen, die am 26.8. der Bank erstmals zusagt in einem inoffiziellen Gespräch, also sie hat darüber kein Protokoll gemacht, dass sie die Kapitalertragsteuerbescheide nicht zurücknehmen werde, also die Steuer nicht zurückfordern wird. Da zitiere ich auch einmal nochmal aus dem Tagebuch. Frau Petersen teilte telefonisch mit, sie wird die Kapitalertragsteuerbescheide nicht zurücknehmen. Sie habe entschieden. Ich bin unglaublich erleichtert. Welche positive Nachricht an einem Freitag. Also, von der Timeline, ne? Es wird durchgesprochen, Klärung bitte bis zum 31.8. Scholz sagt zu, er geht der Sache nach und innerhalb der gesetzten Frist klärt sich dann scheinbar für die Bank die Sache mit der Betriebsprüfung. Und natürlich haben wir von Scholz keine Erinnerungen an das Gespräch mit Pawelczyk, wir wissen nicht genau, was danach passiert ist, aber von der Timeline scheint es alles genau zu passen. Und dann kommt es auch noch zu Treffen mit den Bankeigentümern und dazu erzählst du uns jetzt noch mehr.
Genau. Es gab ja diese zwei berühmten Treffen mit den Bankeigentümern im Jahr 2016, die ja erst später bekannt wurden durch die Veröffentlichung der Tagebücher. Dass das auch nochmal einen großen Aufschrei gab, das erzählen wir euch nochmal später. Das wird auch nochmal wichtig heute in der Folge. Aber was hier wichtig ist, ist, dass das erste Treffen, also das Treffen am 7. September, sozusagen ja stattfand, nachdem die Finanzverwaltung, also Frau Daniela Petersen, für die Bank entschieden hat. Sie hat ja angerufen und gesagt, wir erlassen euch die Steuern, ihr müsst nicht zurückzahlen. Und sozusagen war dieses Treffen am 7. September im Grunde eigentlich überflüssig, wenn man davon ausgeht, dass Olearius ja eigentlich Scholz überzeugen wollte, da aktiv in den Entscheidungsprozess einzuwirken. Das ist nämlich ja schon vorher geschehen. Dazu brauchte es dann sozusagen dieses Treffen dann nicht mehr. Das Interessante dabei ist, dass es bei dem ersten Treffen einen Zeugen gab, also einen Mitarbeiter aus der Wirtschaftsbehörde, der Scholz auf das Treffen vorbereitet hat. Scholz wusste also laut Vorbereitungsdokument über die Geschäfte Bescheid. Im Vorbereitungsdokument wird Cum-Ex bei Warburg als mögliches Gesprächsthema erwähnt und zusätzlich werden auch die Ermittlungen gegen 5 Warburg-Manager genannt. Interessant ist allerdings, dass Scholz sich bei seiner Zeugenaussage nicht daran erinnert, dieses Vorbereitungsdokument erhalten zu haben oder davon gewusst zu haben. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Das zweite Treffen, was dann stattfand, war der 26.10. Die Konstellation war gleich, außer dass kein Mitarbeiter von der Wirtschaftsbehörde dabei war und kein weiterer Zeuge. Und das Treffen ist besonders brisant, weil an diesem Tag Olearius im Namen der Warburg Bank Scholz das berühmte Argumentationspapier der Bank übergeben hat. Janik, willst du weitermachen?
Sehr gerne. Dieses Argumentationspapier ist ja auch nochmal so besonders dadurch, dass es ja ein Dokument ist, was auch an Frau Petersen, also aus der Betriebsprüfung, aus dem Finanzamt geschickt wurde. Und das war auch ersichtlich, weil eben diese Anschrift quasi, die Anrede an Frau Petersen, auch in dem Dokument stand, was Olaf Scholz übergeben worden ist am 26.10. So, und dann haben wir noch einen dritten Termin, der wichtig ist mit dem direkten Kontakt zwischen Scholz und Olearius, nämlich ein Telefonat am 9.11. Da gibt es aber wieder eine spannende Timeline zu, die ich euch jetzt versuche näher zu bringen. Nämlich wurde dieses berühmte Entscheidungstreffen am 17.11., 17. November, das wurde angegangen, quasi die Planung dessen, am 3.11. Zumindest laut unseren Unterlagen, mehr dazu in einer späteren Folge, da sind wir uns auch nicht ganz sicher. Jedenfalls am 3.11. Gibt es ein Gespräch zwischen Finanzamt und Finanzbehörde, dass man sich doch nochmal treffen sollte. Kurz darauf, am 8.11. spricht Nottelmann mit Tschentscher. Also Nottelmann ist die Amtsleiterin, die quasi die höchste Beamtin in der Finanzbehörde, und die spricht mit ihrem direkten Vorgesetzten, dem Finanzsenator Peter Tschentscher, und informiert ihn darüber, dass es bald heiß wird, nämlich dass es bald zu einem Entscheidungstreffen kommen wird. Dann noch am selben Tag, nämlich eine halbe Stunde nach diesem Treffen, wo wir vermuten, dass da Frau Nottelmann Herrn Tschentscher informiert hat, eine halbe Stunde später kommt es zum Telefonat zwischen Tschentscher und Scholz. Und dann, zitiere ich mal aus dem Tagebuch von Olearius, passiert Folgendes: Bin voller Spannung, da mich der Bürgermeister erreichen wollte. Tel, also vermutlich das Telefonat, wird abgesagt, verschoben auf den nächsten Tag ab 9 bis 10 Uhr. Was wird der Inhalt sein? Ja, was wird der Inhalt sein? Am 9.11., also dann eben am Tag darauf, ruft Scholz in der Tat Olearius an. Und ich zitiere wieder aus dem Tagebuch: Am Mittwoch, den 9.11. wieder das Warten und das Starren auf das Handy. Dann endlich aber keine erwartete Nachricht. Herr Scholz ist pikiert ob des Sieges von Trump. Und dann schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator. Ich frage nichts, danke und lasse das Schreiben Tschentscher überbringen. Ich hoffe, dass sich das Abwickeln positiv deuten lässt. Und in der Tat schickt Olearius quasi per Kurier von seiner eigenen Sekretärin das Argumentationspapier, wie gesagt, sogar mit Anschrift an die eine Finanzbeamtin im Finanzamt, sofort per Kurier eben an Peter Tschentscher. Und dort, zwei Tage später wiederum, erfahren in Finanzamt und Finanzbehörde alle vom Engagement Tschentschers, was daraufhin beginnt. Aber da kommen wir in der nächsten Folge, die sich genauer um Tschentscher dreht, nochmal drauf zu sprechen. Hier nochmal zusammengefasst: Scholz kriegt ein Argumentationspapier, das an sich schon ziemlich heikel ist, von Olearius, beschäftigt sich da möglicherweise zwei Wochen lang mit. Und dann, als es heiß wird, er wahrscheinlich darüber informiert wird, über die Kette, ne, Finanzamt spricht mit Finanzbehörde, Finanzbehörde spricht mit ihrer Chefin, obersten Beamtin Nottelmann, Nottelmann spricht mit Tschentscher und Tschentscher telefoniert mit Scholz. Als es dann heiß wird also, ruft Scholz direkt Olearius an: Jetzt das Argumentationspapier bitte ohne Kommentar an Tschentscher. Und das passiert. Und dann wird das so in die Hierarchie wieder reingereicht.
Was Herr Scholz immer wieder anbringt, ist ja, dass er nur auf den Dienstweg verwiesen hätte. Das ist natürlich absoluter Quatsch, denn er hätte ja sofort bei dem Treffen am 26. Oktober, als Olearius ihm das Argumentationspapier überreicht hat, hätte er sofort auf das Beschwerdemanagement verweisen können. Denn das ist eigentlich dafür zuständig, solche Beschwerden oder was auch immer Anfragen zu bearbeiten, die Steuerpflichtige haben an die Finanzbehörde oder das Finanzamt. Und das Beschwerdemanagement ist dafür zuständig, sozusagen diese Anfragen dann zu beantworten. Und in den seltensten Fällen landet sowas überhaupt beim Finanzsenator. Es kommt ganz selten mal vor, aber der normale Dienstweg wäre, dass Herr Scholz auf das Beschwerdemanagement verwiesen hätte, dann wäre sozusagen er fein raus gewesen. Und das zeigt uns auch, dass sozusagen keine Aktenspur gelegt werden sollte, ne? Mit den Telefonaten ja auch besonders.
Genau, oder hätte er, ne, also wenn er wirklich der Meinung ist, dass der Dienstweg ist, das an seinen Senator zu geben, was wir für Quatsch halten, ne, dann hätte er auch das direkt machen können. Ne? Aber
genau,
dass er erst 2 Wochen wartet und halt gar nichts damit macht, ne? Oder wir wissen ja also nicht, was mit dem Papier in der Zwischenzeit passiert ist, das scheint auf jeden Fall Quatsch zu sein, würde ich sagen.
Ja.
Genau, dann sehen wir also, dass es einige Timelines gibt, innerhalb derer sich um die Wünsche der Warburg Bank gekümmert wurde. Und in der Tat ist am 17.11. ja auch die Entscheidung getroffen worden, dass man 47 Millionen eben in die Verjährung laufen lässt. Und das wiederum hat Olearius natürlich sehr gefreut. Wir haben da ein Dokument von ihm vorliegen, das ist tituliert mit Hexenjagd. Und da macht er sich auf mehreren Seiten Gedanken rund um das Thema Rückforderung der Kapitalertragssteuer und listet seine Pläne, offene Fragen, die er selber noch hat, Rechtsfragen und so weiter, Feinde, Unterstützer und so weiter der Bank in dieser Sache auf. Und darunter ist auch eine Liste mit Namen, mit 10 Namen, um genau zu sein, die überschrieben ist mit Dank. Und in dieser Liste finden sich unter anderem Bankmitarbeiter, die besonders eng dran waren, zum Beispiel die mit Frau Petersen, der Betriebsprüfungsleiterin, immer wieder gesprochen haben, Rechtsberater der Bank, zum Beispiel die an dem Argumentationspapier mitgearbeitet haben, aber eben auch die SPDler Alfons Pawelczyk, den hatten wir schon, ne, der sich mit Scholz getroffen hatte, und Johannes Kaas, der ebenfalls für die Bank aktiv war. Und insbesondere, und um den geht es natürlich heute, Olaf Scholz ist dort auch aufgeführt unter Dank.
Genau, und wir haben eine Version, die uns vorliegt, die von der Staatsanwaltschaft. Und auf dieser Version sind viele Namen abgehakt. Das ist super spannend, denn bei einigen Bankmitarbeitern steht zum Beispiel neben dem Haken auch noch ein Wort, wie zum Beispiel Uhr. Ja, also da steht wirklich wortwörtlich, was dann als Dankesgeschenk überreicht worden ist. Die SPDler bekamen Geld. Ich meine, es müssten insgesamt 45.000 Euro sein, die teilweise an den Wahlkreis Mitte, also an den Wahlkreis von Johannes Kaas gegangen sind. Und ebenfalls abgehakt auf dieser Liste ist auch der Name Scholz. Es ist natürlich unklar, wie Olearius Scholz gedankt hat und auch eigentlich wofür. Wir wissen natürlich, dass es im großen Kontext um die Dynamiken innerhalb dieses Cum-Ex-Steuerfalls ging. Im Tagebuch steht, dass es am Rande einer Veranstaltung, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist, glaube ich, eine Beerdigung, drückt Olearius Scholz die Hand und sagt dann leise Danke. Das schreibt er sozusagen in seinem Tagebuch auf, sonst wüssten wir es auch nicht. Was auch interessant ist, wir haben natürlich Scholz in seiner Zeugenbefragung damit konfrontiert, und er sagt, er erinnert sich weder an den Vorgang noch an das Warum. Es ist halt ein typischer Scholz. Und ja, die anderen, also die Personen sozusagen auf der Liste, haben teilweise wirkliche Geldwerte bekommen, also Sachgegenstände. Bei Scholz gibt es natürlich keinen Hinweis darauf, dass er irgendetwas bekommen hat, außer den netten Handschlag und ein leises Danke.
Genau. Damit hätten wir jetzt einige Indizienketten abgeschlossen. Es gibt natürlich noch 1000 weitere Indizien, aber wir wollen diese Folgen nicht, also unsere Podcast-Folgen jetzt nicht in die mehreren Stunden laufen lassen. Deswegen schließen wir das Thema jetzt einmal ab und gehen zur Behinderung der Aufklärung, die ja zumindest aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, quasi genauso schlimm ist, wie das, was damals passiert ist. Also oft stolpern PolitikerInnen ja auch genau darüber, wie sie mit einem Skandal wirklich umgehen. Und wir finden, dass Scholz mit diesem Skandal skandalös umgegangen ist. Und das beginnt schon ganz früh. Nämlich gab es schon im Jahr 2019, im November 2019, eine schriftliche Anfrage. Also Fraktionen, Abgeordnete können schriftliche Anfragen an Regierungen richten. So eben auch in Hamburg. Und unser Abgeordneter, der linken Abgeordnete Hackbusch, hat eben 2019 den Senat gefragt, Wie und wann und von wem wurde die Behördenleitung der Finanzbehörde von den Forderungen gegenüber MM Warburg in den Jahren 2016 und 2017 informiert? Und nächste Frage, also die erste ist für den Kontext. Nächste Frage, gab es im oben genannten Zusammenhang persönliche Gespräche zwischen dem Bankhaus MM Warburg und dem Senat? Falls ja, wie oft? Falls nein, gab es Telefonkonferenzen oder ähnliches? Und darauf antwortet der Senat mit einem Wort, wie man es kennt, nein. Punkt. Was natürlich falsch ist. Der Senat redet sich heutzutage damit heraus, dass es ja konkret um das Zusammenwirken von Finanzämtern, Finanzbehörde und Bundesministerium der Finanzen im steuerlichen Verfahren gegangen sei. Und in diesem Verfahren gab es keine Beteiligung von außenstehenden Personen, wie zum Beispiel dem ersten Bürgermeister. Also der Bürgermeister darf sich da ja nicht engagieren, deswegen kann es gar nicht darum gegangen sein und deswegen gab es in diesem Zusammenhang kein Treffen. Das ist natürlich Quatsch und wie gesagt, da fängt es schon an mit einer sehr intransparenten Vorgehensweise in Bezug auf die Aufklärung. Und weiter geht es da mit der Aufklärung von Scholz selber, nämlich als er sich mehrfach im Finanzausschuss des Bundestages äußern musste nach den ersten Medienberichten. Und das schlüsselst du jetzt nochmal für uns auf, Vivien.
Genau, ich wollte noch einmal sagen, diese kleine Anfrage von Norbert Hackbusch war auch Gegenstand von dem Böhmermann-Video, beziehungsweise von der Aufarbeitung von Jan Böhmermann beim ZDF Neo Royal. Und wenn ihr das nochmal genauer euch angucken wollt, dann entweder lest natürlich die schriftliche kleine Anfrage oder guckt euch nochmal das Video an, weil da ist es auch ganz, ganz nett aufgebröselt.
Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes.
Genau. Scholz' Aussagen im Finanzausschuss des Bundestages kann ich zusammenfassen in drei Schritten. Die erste Sitzung fand am 4. März 2020 statt. Wir müssen uns einmal erinnern, am 4. März 2020 wurde gerade mal das erste Treffen von Scholz und Olearius bekannt, pressebekannt, und zwar das Gespräch am 10. November 2017. Also von den Treffen 2016 war noch nichts öffentlich. Zu dem Inhalt des Gesprächs, das Gespräch vom 10. November 2017, befragend sagte er, dass er wegen des Steuergeheimnisses keine Einzelheiten darüber berichten kann. Also er erinnerte sich selbst aktiv an das Gespräch. Das ist ein bisschen schwammig, weil es kein Wortprotokoll gibt von der Sitzung, sondern es wird immer nur sozusagen zusammengefasst, die Beiträge. Deswegen ist es nicht ganz klar, ob er sich selbst aktiv erinnert. Aber er muss sich erinnern, denn er beruft sich auf das Steuergeheimnis und sagt, er kann aber keine Einzelheiten dazu nennen. Er sagt aber auch, er kann nicht mehr dazu berichten als das, was pressebekannt ist. Das ist widersprüchlich. Er habe sich sozusagen angehört, was Olearius zu diesem und anderen Themen gesagt hätte und habe sich korrekt verhalten. Also entweder kann er sich wegen des Steuergeheimnisses nicht dazu äußern, zu diesem Thema, zu diesem Gespräch, oder er kann erinnert sich selber nicht mehr. Das sind halt widersprüchliche Aussagen, aber die Sitzung war ziemlich kurz und man konnte auch nicht viel mehr dazu fragen. Deswegen gab es eine zweite Sitzung, und zwar die im Juli 2020. Da veränderte Scholz leicht seine Strategie. Und zwar erinnert er sich an das Treffen, aber auch nur an das eine, gibt aber auch an, dass man über viele Dinge gesprochen habe und er sich lediglich die Sicht der Dinge von Christian Olearius angehört habe. Und diese Sicht sei mittlerweile pressebekannt. Mehr hat er beim ersten Treffen eigentlich auch nicht gesagt, aber er hat zumindest ein bisschen mehr darüber gesprochen. Und ganz interessant ist, dass wir das Vorbereitungsdokument für die Sitzung haben. Das haben wir sozusagen über unseren Cum-Ex-Ausschuss hier in Hamburg bekommen, also Einsicht sozusagen in dieses Dokument. Und wir wissen, dass es dieses Dokument gab, und wir wissen auch, dass dieses Dokument mit Rücksprache oder Nachrücksprache mit Scholz entstand. Das können wir aus dem E-Mail-Verkehr entnehmen. Darin steht, dass bei dem Treffen im November 2017 auch die Aktiengeschäfte Gesprächsgegenstand waren in dem Vorbereitungsdokument. Und weiter heißt es, da ich mich mit dem Sachverhalt zu keinem Zeitpunkt befasst war, war mir eine Einordnung und Bewertung der Aussagen gar nicht möglich. Das ist natürlich offensichtlich gelogen. Das wissen wir im Nachhinein. Er war sehr wohl schon vorher mit dem Sachverhalt befasst, denn er hat sich mit den Bankeigentümern ja zweimal im Jahr 2016 getroffen. Und er hatte ja sogar, wie eben schon erwähnt, bei dem Treffen, bei dem ersten Treffen am 7. September sogar eine Vorbereitung von einem Mitarbeiter aus der Wirtschaftsbehörde bekommen. So, das heißt, er gibt weiterhin nur ein Treffen zu, sagt aber auch in dem Vorbereitungsdokument steht es, dass er sozusagen, dass die Aktiengeschäfte Gesprächsgegenstand waren, aber er kann diese Aussagen gar nicht einordnen von Olearius, weil er gar nicht zu diesem Thema wusste, was gelogen ist.
Vielleicht, falls jemand verwirrt ist, also dieses Zitat, was du gerade gesagt hast, ne, da ich mit dem Sachverhalt zu keinem Zeitpunkt befasst war, war mir eine Einordnung und Bewertung der Aussagen gar nicht möglich. Das ist was, eine Formulierung aus diesem Vorbereitungsdokument, ja. Also das hat quasi jemand für Scholz geschrieben als Strategie, wie er mit dem Thema umgehen soll, ne? Also genau, das ist ein anderes Vorbereitungsdokument als das, was Scholz damals als Bürgermeister von Hamburg noch von seiner Wirtschaftsbehörde bekommen hat, ne? Zwei unterschiedliche, genau, und in diesem hier für den Bundestag wird ihm eben gesagt, ne, oder vorgeschlagen, wie er denn sagen soll, ich habe keine Ahnung.
Genau, darüber steht irgendwie sowas wie mögliche Antworten für weitere Ausführungen oder sowas. Ne? Also das ist immer, er war ja immer perfekt vorbereitet und gerade bei so einem brenzligen Thema, wo es wirklich um jedes Wort geht, hat er sich natürlich wirklich auch minutiös sozusagen alle Antwortmöglichkeiten aufschreiben lassen und liest ja auch eigentlich immer ab. Ne, auch bei Reden oder so. Das macht er natürlich auch aus Kalkül, damit er sich da auch nicht verplappert. Dann kommen wir zum 9. September 2020. Jetzt ändert sich seine Strategie radikal, denn es sind mittlerweile zwei Treffen aus 2016 bekannt geworden. Und zwar wurden die am 3. September veröffentlicht. Und Lisa Paus, die damals noch nicht Familienministerin im Kabinett Scholz war, schreibt auf Twitter nach dieser Sitzung, Scholz hat den Bundestag über seine Treffen mit Warburg belogen. Und bei dieser Sitzung hat er plötzlich umfassende Gedächtnislücken. Ja, also er betont immer wieder, dass alle Äußerungen der vorigen Sitzung nicht aus seiner eigenen Erinnerung stammen. Das ist auch eigentlich wiederum gelogen, siehe Vorbereitungsdokument, sondern Scholz sagt, er hat nichts über die Treffen im Jahr 2020 gesagt, weil er seinen Kalender jetzt erst hat auswerten lassen für den angegebenen Zeitraum. Und er betont auch immer wieder, alles, was er vorher gesagt hat, ist nicht aus seiner eigenen Erinnerung. Das ist natürlich auch ein Trick, den er anwendet, damit er seine Aussagen relativiert. Und im Endeffekt kann man ihm dann auch nichts ankreiden. Also ne, man kann ihm nichts beweisen, weil er dann ja sagt, naja, ich habe ja immer gesagt, das sind nur die Äußerungen, die auch pressebekannt sind. Oder das Treffen, was auch pressebekannt ist. So, und er sagt immer, ja, mein Kalender wurde nicht ausgewertet, habe ich erst jetzt gemacht. Deswegen kann ich mich auch jetzt dran erinnern. Erst jetzt dran erinnern sozusagen. Aber er gibt es natürlich nicht zu, sondern er sagt nur, der Kalender sagt es, ja, dann muss es ja wohl stimmen. Er erinnert sich auch nicht an einen Austausch mit Tschentscher, bevor er zu Olearius sagt, schick das Papier an Tschentscher. Ne? Das ist auch falsch, beziehungsweise wir glauben, dass es falsch ist. Das können wir eben auch natürlich auch nicht nachweisen. Aber sie hatten ja vorher, kurz vorher, eine halbe Stunde vorher noch telefoniert. Worüber sollten sie sonst gesprochen haben? Das ist unsere Interpretation. Genau, und die Frage ist halt auch, ne, warum trifft sich Olearius denn dreimal mit ihm? Und ja, wenn er sich sozusagen keine Hoffnung macht, dass diese Treffen überhaupt irgendwas bringen. Also das muss man ja auch immer sozusagen dazu sehen und im Hinterkopf behalten. Und Olearius schreibt ja auch in seinem Tagebuch über das erste Gespräch, jederzeit könnte ich mich melden und er erwarte das in dieser Angelegenheit auch. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also ich fasse zusammen, er kann sich an ein Treffen, was 2017 stattgefunden hat, erinnern. Dann aber, als die zweiten Treffen und die dritten Treffen auch bekannt wurden, kann er sich an gar nichts mehr erinnern und hat eine komplette Amnesie, die nicht mehr zu erklären ist und die sich ab diesem Zeitpunkt auch durch seine kompletten und ganzen Aussagen ziehen.
Genau, und vielleicht um den letzten Punkt nochmal zu untermauern, hier von wegen, er muss sich ja Hoffnungen gemacht haben, Olearius, das hat ja auch sein, also nicht sein Rechtsbeistand, ich glaube, es ist der Rechtsbeistand von dem Miteigentümer Max Warburg, hat er auch explizit gesagt, ne, die sind da zu Scholz gegangen in der Hoffnung, dass sich die Steuerforderung, Zitat, in weiße Wölkchen auflösen.
Ja,
also,
genau.
Genau, das war ganz klar. So, dann kommen wir jetzt von Scholz selber zu den Leuten, die auch für Vorbereitung und sowas verantwortlich waren, nämlich zum Umfeld von Scholz. Da gibt es einige Leute, die sehr eng an ihm dran sind und die natürlich ähnlich wie er sich wenig erinnern können, beziehungsweise irreführende Informationen streuen. Und da haben wir vor allem seine Büroleiterin Jeanette Schwamberger und seinen ganz, ganz langjährigen Vertrauten und mittlerweile Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Und wir fangen mal an mit der Büroleiterin Schwamberger. Von der haben wir nämlich einige Akten da, und das ist ein ziemlich einmaliger Vorgang, die Staatsanwaltschaft Köln ja ihr E-Mail-Postfach hat beschlagnahmen lassen, und ein bisschen haben wir da auch reingucken können, eben in Bezug auf Scholz. Und da steht einiges Spannendes drin und finden sich einige spannende Vorgänge, wie zum Beispiel.
Genau. Okay, bei der Büroleiterin Jeanette Schwamberger, die ja auch bei uns als Zeugin geladen wurde, hat man auch schon gesehen, dass intransparent gearbeitet worden ist. Denn vor der ersten Vernehmung von Olaf Scholz hat seine Büroleitung, also Frau Schwamberger, dem PUR Unterlagen, also Kalenderdaten, übermittelt. Und aus diesen Kalenderdaten war nicht ersichtlich, dass es einen Zeugen beim ersten Treffen gab, nämlich dem Mitarbeiter aus der Wirtschaftsbehörde, über den wir schon gesprochen hatten. Das konnte Scholz bei seiner Befragung dann präsentieren und hat dann gesagt, nee, Leute, da war jemand dabei und ich werde euch die Daten oder die Dokumente nachreichen. Das war dann für uns sehr überraschend. Eine zweite Kuriosität war dann, dass bei den Kalenderdaten erst kein Treffen oder kein Hinweis auf ein Treffen am 10. November 2017, also das dritte Treffen, gab, obwohl die Presse darüber berichtet hat. Und Scholz hat ja auch zunächst nur von diesem Treffen berichtet, aber nicht, weil er sich selbst erinnern konnte, das hat er dann auch im Nachhinein immer wieder als Ausrede benutzt, sondern weil es angeblich im Kalender stehe. Es stand aber erst gar nicht im Kalender und es wurde dann angegeben, es gab Probleme bei der Überspielung von den Outlook-Daten und deswegen sei das Treffen sozusagen erstmal nicht im Kalender erschienen. Also es passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Ich kann mich ja nicht an etwas, an ein Treffen erinnern, weil ich es aus dem Kalender kenne und nur deswegen mich erinnere, aber diesen Kalendereintrag gab es dann gar nicht. Genau, das ist natürlich irgendwie ziemlich merkwürdig alles. Es gibt den ehemaligen linken Abgeordneten Fabio De Masi, der ja auch eine Strafanzeige gestellt hat bei der Staatsanwaltschaft Hamburg. Er hat eine Strafanzeige gestellt und gesagt, dass sozusagen Scholz gelogen habe. Und die Staatsanwaltschaft hat es abgewiesen und hat gesagt, es sei aus seinen Aussagen, aus Scholz' Aussagen sozusagen keine aktive Erinnerung herzuleiten von ihm selber. Und deswegen haben sie es abgeschmettert. Ich glaube aber, da kommt noch was. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was im Köcher, gerade was Scholz angeht und seine Verstrickung, seine Amnesie. Ich glaube, da können wir noch wirklich gespannt sein. Was ein dritter Punkt ist, was auch ziemlich sprachlos macht, ist interne beschlagnahmte Kommunikation zwischen unter anderem Schwamberger und auch Wolfgang Schmidt, wie man sozusagen die Termine von Olaf Scholz einsortieren soll. Also das Wort einsortieren spricht ja auch schon dafür, dass es sozusagen nicht einfach Dokumente gibt, die werden dann einfach gespeichert und abgeschickt, sondern da wird erstmal geguckt, was sind das für Termine, wie kann man die einordnen, ne?
Genau, das klingt halt irgendwie so, als hätte es da so eine aktive Tätigkeit gegeben, ne? Wie man uns das Ganze präsentieren soll. Und du hast mir schon die super Überleitung gegeben zu unserem letzten inhaltlichen Punkt, nämlich der Rolle von eben diesem Wolfgang Schmidt, heute Kanzleramtschef. Der war nämlich lange Jahre und ist es auch heute noch auf Twitter sehr, sehr aktiv und immer an vorderster Front, um seinen Buddy Olaf Scholz zu verteidigen. Und nicht nur auf Twitter, sondern er macht auch alle möglichen anderen Sachen. Er schreibt nämlich sehr gerne Redakteure an, JournalistInnen, die zum Thema, also unter anderem zum Thema Warburg und Cum-Ex berichten. Da ging es auch im Böhmermann-Beitrag drum, und ne, auf Twitter habe ich auch gesehen, ne, andere Journalisten haben drunter geschrieben. Ich wurde auch schon oft kontaktiert von dem Herrn. Genau, bei dem beschwert er sich über Berichterstattung, versucht irgendwie eine andere Berichterstattung zu erwirken, gibt angebliche Hintergrundinformationen, zu denen wir gleich noch ein bisschen kommen, die sind nämlich oft falsch. Und er gibt sogar teilweise scheinbar geheime Infos weiter. Unter anderem berichten nämlich zum Beispiel die Journalistin Oliver Schrimm und Oliver Hollenstein, dass Wolfgang Schmidt Fotos von Geheimprotokollen, also Protokollen von geheimen Sitzungen, nämlich einer von denen, die Vivian oben schon beschrieben hatte, im Finanzausschuss des Bundestags, da schickt er Fotos von einzelnen Teilen an Journalisten, natürlich schön aus dem Kontext gerissen, damit ne, aus dem Teil vom Foto irgendwas anderes hervorgeht, als aus dem gesamten Dokument hervorgehen würde. Und wir, die wir das Protokoll zwar vorliegen hatten, aber wir durften, also wenn ich sage wir, dann meine ich wir als Untersuchungsausschuss, durften nicht einmal Scholz, als er Zeuge bei uns war, damit konfrontieren, weil das ja so geheim war, dieses Protokoll. Ja? Aber Wolfgang Schmidt hält das nicht davon ab, Fotos davon an Journalisten zu schicken, um die in ihrer Berichterstattung irreführenderweise zu beeinträchtigen. So, und zum letzten Punkt, um nochmal ganz klar zu machen, was wir glauben, was hier passiert, nämlich zitiere ich jetzt nochmal aus einer Zusammenstellung von, in Anführungszeichen, Fakten, die Wolfgang Schmidt gerne auf Twitter verbreitet hat, immer mit dem Titel Fakten statt Geraune. Und da zitiere ich jetzt zweimal und versuche euch darzulegen, warum das Quatsch ist, was er da erzählt hat und aktiv irreführend. Nämlich, das erste Zitat, also es ist so eine Liste von irgendwie 10, wie gesagt, in Anführungszeichen, Fakten. Der erste Fakt ist, Olaf Scholz hat mit Cum-Ex nichts zu tun. Diese Steuerbetrügereien wurden bis 2011 durchgeführt. Da war er weder Bürgermeister in Hamburg noch Bundesfinanzminister. Und das ist natürlich quasi die Definition von einem Strohmann-Argument, denn das behauptet natürlich auch niemand. Niemand behauptet, Olaf Scholz habe selber Cum-Ex-Geschäfte durchgeführt oder irgendwie wäre Rechtsberater gewesen bei irgendwelchen Banken, wieso Cum-Ex doch so toll sei und wieso sie das machen sollten. Das sagt niemand. Aber was unter anderem wir und auch der Rest der Welt behauptet, ist, dass Olaf Scholz eben diesen Cum-Ex-Steuerräubern geholfen habe, mit ihren Taterträgen davon zu kommen. Also eben nicht zurückerstatten zu müssen. Also nicht der Vorwurf von Steuerhinterziehung oder irgendwas, sondern die Diskussion, ob es nicht vielleicht Beihilfe zu dieser Steuerhinterziehung gegeben habe, eben damit sie mit ihren Gewinnen davon kommen. Also Strohmann-Argument, das sagt niemand, aber klingt natürlich toll, um darzustellen, Olaf Scholz hat angeblich mit Cum-Ex nichts zu tun. So, und der zweite Punkt, sehr dreist. Ich zitiere wieder, anders als immer behauptet wird, ist Ende 2016 keine Verjährung der Steuerforderungen für das Jahr 2009 eingetreten. Das Finanzamt Hamburg, was soll das sein? Finanzamt für Großunternehmen muss es eigentlich heißen, hat im Dezember 2016 einen Änderungsbescheid erlassen, der die 5-jährige Verjährungsfrist nach § 228 Abgabenordnung wieder neu in Gang gesetzt hat. So, es stimmt erstmal faktisch, dass in der Tat Ende 2016 keine Verjährung eingetreten ist. Die Steuern wurden ja mittlerweile auch wieder zurückgefordert. Aber das ist natürlich völlig irrelevant, weil es ja darum geht, dachten damals die Personen, dass es in die Verjährung gehen würde. Und da sind die Aussagen absolut eindeutig, sowohl die Aussagen von damals, als auch die Aussagen von heute, dann, ne, als sie als ZeugInnen befragt wurden, die ganzen Leute von damals, alle gingen von Verjährung aus. In der Finanzverwaltung, in der Bank, in der Wirtschaftsprüfung und so weiter. Und höchstwahrscheinlich ging auch Olaf Scholz damals davon aus, dass man diese 47 Millionen, um die es im Jahr 2016 ging, damals verjährt waren und die Bank sie nie wieder zahlen müsste und die Finanzverwaltung, wir alle, wir Steuerzahler, nie diese Millionen wiedersehen würden.
Genau, also uns sind ja wirklich schon viele krude Argumente untergekommen, aber das mit der Verjährung ist echt eins, was sich so hartnäckig hält, also gerade auch von der SPD immer wieder gefahren wird. Und ich finde es eine absolute Frechheit, dass sozusagen auch die Öffentlichkeit da nicht richtig informiert wird. Aber so ist das halt, wenn man aus derselben Partei kommt und seinen Bundeskanzler unterstützen möchte. Ja, also was haben wir als Fazit? Wir haben gesehen, die Indizienkette ist ziemlich eindeutig, wie wir finden. Wer noch mehr sozusagen detaillierter zu den Indizien erfahren möchte oder sich dazu belesen möchte, kann das auf jeden Fall tun. Und zwar, indem er sich unseren Zwischenbericht nochmal anschaut. Und wir müssen auf jeden Fall festhalten, dass wir ohne die Tagebücher von Christian Olearius auch wirklich diese Dinge nie erfahren hätten. Deswegen auch nochmal, also diese keine Aktenspur legen, keine Papierspur legen, hat wirklich System und ist auch natürlich Strategie. Das sehen wir dann auch in der nächsten Folge bei Changer. Aber Gott sei Dank hat dieser Mann Tagebuch geschrieben und diese Dinge sind rausgekommen.
Das muss man auch nochmal sich vor Augen führen. Ne? Oft kommt ja auch das Argument, ja, der wäre doch niemals so blöd gewesen, sowas zu machen. Ne? Ist natürlich ja super gefährlich für ihn, auch politisch, bla bla. Aber man muss sich wirklich vor Augen führen, nie, nie, niemals wäre das ans Licht gekommen, wenn nicht diese krassen Zufälle gewesen wären, die wir hier sehen. Nämlich, ne, also es gab keine Aktenspuren oder irgendwas, aber es wurden zufälligerweise diese blöden Tagebücher von Olearius, ne, der halt minutiös die geführt hat, was ja auch schon ein Riesenzufall ist, ne, wurden zufällig beschlagnahmt, sind zufällig geleakt worden an Journalisten, die dann zufällig den Hinweis bekommen haben, schaut da mal genau nach, Scholz war da irgendwie involviert in diesen Warburg-Skandal und die dann das gefunden haben und das so veröffentlicht haben, dass Scholz sich eben in die Scheiße geritten hat, indem er halt, ne, erst nur das eine Treffen zugegeben hat und dann, ach, da war ja doch mehr. Ne, also solche Riesenzufälle, die dann irgendwann zu dem Untersuchungsausschuss geführt haben, mit dem heute jetzt das Ganze in die Öffentlichkeit kommt. Ne? Aber man kann davon ausgehen, dass Sachen wie das halt, ne, ständig irgendwo passieren, da auch keine Aktensprung gelegt werden und da halt nicht irgendjemand Tagebuch schreibt, es dann zufällig beschlagnahmt wird und es an die Öffentlichkeit kommt, bla bla bla. Ne? Also die Chance der Entdeckung war ultra gering und wir haben richtig Glück, dass es hier eben an die Öffentlichkeit gekommen ist und das ist nur wegen dieser Tagebücher.
Genau, Olaf Scholz sagt ja auch selber, das wäre eine Dummheit und zu Dummheiten neige ich nicht. Das hat er irgendwann mal, als er konfrontiert wurde mit irgendeiner Aussage oder so, hat er das im Untersuchungsausschuss gesagt. Und das passt auch zu ihm. Ne? Er ist, wie vorhin auch gesagt, also er durchdenkt die Sachen wirklich akribisch und sagt auch nur das, was er wirklich sagen soll und denkt auch wirklich drei Schritte nach vorne, sozusagen in die Zukunft. Und ja, hat sich halt hier auch immer nur daran erinnert, was man ihm nachweisen kann und dann im Endeffekt eigentlich an gar nichts mehr erinnert, ne? Aber zumindest an das erste Treffen dann ja noch. Und das ist so ein typisches Täterverhalten. Und also ich finde, die Indizienkette ist stark.
Ja, und nicht nur die Indizienkette dafür, dass damals halt Mucks gelaufen ist, für den sowohl Scholz als auch Censcher, auf den wir in der nächsten Folge kommen, verantwortlich sind, sondern ganz eindeutig finden wir, muss auch politische Verantwortung eben dafür gezogen werden, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, Vivian, ne? Nämlich, dass die Aufklärung einfach völlig hintertrieben wird durch das. Also man kann sich ja das berühmte schlumpfige Scholz-Grinsen vorstellen, ne? Mit so einem super überheblichen, völlig undemokratischen Umgang eben mit der Aufklärung. Und deswegen konstatieren wir auch am Ende unseres Zwischenberichts, der Kanzler war und ist kein Aufklärer, er vertuscht und wird damit zum politischen Unterstützer eines Steuerraubs. Und den Satz finde ich gut, das würde ich heute wieder genauso unterschreiben.
Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, dass ihr ja was mitnehmen konntet aus der Folge. Ich denke schon. Ihr wusstet sicherlich das eine oder andere noch nicht und versteht auch, warum wir sozusagen, ne, trotz fehlender Beweise trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass Scholz Einfluss genommen hat. Und da stehen wir auch hinter. Und auch wie verdächtig seine Aufklärungsbemühungen waren, das hast du ja gerade auch schon mal erwähnt. Also einfach eines Demokraten nicht würdig, würde ich mal sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback an unsere E-Mail-Adresse, die weiterhin lautet steuerhinterzieherpodcast@posteo.de. Gebt uns auch gerne auf den sozialen Medien @hinterzieherpod auf X. Gebt uns da gerne auch nochmal Feedback. Wir freuen uns sehr. Und ja, was passiert in der nächsten Folge, Yannick?
genau, nächste Folge, die dann im Mai rauskommt, hoffentlich pünktlicher als diesmal. Wir hatten da ein paar technische Probleme, das bitten wir zu entschuldigen. Aber genau, nächstes Mal ganz pünktlich zur Rolle eben von Peter Censcher, die wir heute auch schon angerissen haben, aber dann eben kondensiert, ne, was hat Scholzer, kondensiert, was hat Censcher, der heutige erste Bürgermeister in Hamburg, damaliger Finanzsenator, im Jahr 2016 falsch gemacht. Wieso steht er ebenfalls in der politischen Verantwortung? Und alle Links und so weiter findet ihr in den Shownotes zum Zwischenbericht, zu unseren sozialen Medien, E-Mail-Adresse, alles Mögliche. Guckt da gerne rein Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Ein Paradies für Steuerhinterzieher.
Bis dann, tschüss.
Hamburg geht voran und die Botschaft geht nach Deutschland und ganz Europa.
Schönen Dank.